Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen, grenzübergreifenden, horizonterweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, den 24. Oktober 2025, sage ich, Deutschland, ist die Stimmung schon im Keller? So ergeht es mir, wenn ich mit Deutschen spreche, beziehungsweise wenn ich die deutsche Befindlichkeit hier zu spüren bekomme. Gestern Abend, Tagung des Clubs der europäischen Unternehmerinnen, gegründet von Christina Tröger und Alexandra von Rehlingen, die auch eine ganz wichtige Rolle da spielt. Zwei umtriebige Hamburger Unternehmerinnen, die immer wieder mit sehr prominenten Gästen und tollen Referenten aufwarten. Ein faszinierendes Netzwerk, rund 700 Unternehmerinnen, die da mitmachen in Deutschland, aber eben neuerdings auch mit einem Ableger in der Schweiz. Und das ist schon interessant, wenn man da am Rande der Häppchen und der Getränke so miteinander ins Gespräch kommt, und das stelle ich fest, ja nicht nur in diesem Kreis, sondern ganz allgemein, wir sehen sie auch an den Zuwanderungszahlen, Zehntausende deutsche Leistungsträger wandern jährlich in die Schweiz aus. Und ich muss Ihnen sagen, ich muss euch sagen, die Schweiz ist schön, die Schweiz hat auch eine gewisse Grundfläche, aber wir können nicht 80 Millionen Deutsche aufnehmen. Das geht einfach nicht. Gut, wenn sich Deutschland entvölkert, könnten ja die Schweizer dann den Transfer nach Norden über die Grenze machen und versuchen, da wieder etwas das Land in Ordnung zu bringen. Nein, wir maßen uns das nicht an, selbstverständlich nicht. Das sind augenzwinkernde, abwegige Betrachtungen. Aber es sind einfach Episoden, Anekdoten, Momentaufnahmen, und es gibt also viele, die sich mit wachsender Fassungslosigkeit über die Zustände in Deutschland verbreiten. Und vor allem glaubt man, kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Die Vertrauensbonusse oder der Vertrauensvorschuss in die deutsche Regierung ist mehr oder weniger dahin. Man spürt auch Ernüchterung gegenüber dem Kanzler und auch, das ist jetzt für mich eine neue Beobachtung, immer mehr deutsche Unternehmer hätten Angst, sich in diesem Gesprächsklima öffentlich zu äußern. Man bekomme dann ja nur Probleme. Also es scheint da auch, und ich glaube, das ist tatsächlich der Fall, ein Klima der Einschüchterung zu herrschen. Und gestern, als ich aus der Westschweiz zurückgefahren bin, ich hatte zwei Tage zuerst in Genf, dann in der Romandie. Das ist einfach interessant, die Schweiz auf engem Raum mit dieser Vielfalt an Landesteilen, Sprachen, Mentalitäten und die Region Genfersee, wobei Sie müssen aufpassen, wenn Sie in Lausanne Genfersee sagen, da müssen Sie Lac Léman sagen, ist auch wirtschaftlich hoch dynamisch. Allerdings die Westschweiz tendenziell eher Richtung Frankreich, eher Richtung EU orientiert. Das löst dann in der deutschen Schweiz Verstörung aus. Um Himmels Willen, wie kann man nur Frankreich nacheifern wollen? Man sieht doch so nahe, gerade in Genf und Lausanne, in der französischsprachigen Schweiz, was da in Frankreich abgeht. Frankreich liegt ja auch am Boden. Fürchterlich im Grunde. Auch die EU gibt ja ein Bild des Jammers ab. Und zwar nicht einfach nur für die notorischen EU-Skeptiker oder die Populisten, wie es dann heißt. Ich habe übrigens nichts gegen Populisten. Populismus kommt vom Wort Populus, Volk, und in der Demokratie geht es ums Volk, geht es um die Bevölkerung, geht es darum, die Lebenswirklichkeit der Menschen, ihre Sorgen ernst zu nehmen. Achten Sie mal darauf, in den Talkshows äußern sich ja vor allem die Linken, sind ja im Grunde eigentlich nur Linke, Mitte-Linke, Soft-Linke und Linksbürgerliche nehmen in diesen Talkshows teil. Die sprechen immer mit dieser routinierten, institutionalisierten Abfälligkeit vom Volk, sofern man diesen Begriff überhaupt noch verwenden darf in Deutschland. Ja, die Ängste des Volkes werden da geschürt und das Volk ist da verführt, als ob die Leute bescheuert werden und sich nicht ein eigenes Urteil bilden könnten. Also diese Abfälligkeit, diese Überheblichkeit gegenüber der Bevölkerung, gegenüber der eigenen Bevölkerung, gegenüber den eigenen Steuerzahlern, die ja das Auskommen der Politiker finanzieren müssen, das ist also schon schlagend. Und deshalb wundert es einen nicht, aber es ist bestürzend, dass immer mehr Deutsche in die Schweiz kommen. Und wenn es Deutschland schlecht geht, wirtschaftlich schlecht geht, dann zeigen sich dort auch gefährliche Tendenzen. Ich spitze das auf die These zu, wenn es Deutschland schlecht geht, wird Deutschland gefährlich. Dann wird der Staat bissig, dann wird der Staat übergriffig. Und wir sehen das an einem Fall, der bei mir eben auf dem Rückweg gestern, das war mein Gedanke, als ich aus der Westschweiz zurückkam, eine Geschichte, die mich wirklich verstörte und auch mit Entsetzen hier reagieren ließ. Sie haben es vielleicht gehört, der Kommunikationswissenschaftler, Publizist, Weltkolumnist, auch Autor unserer Zeitung, sehr bekannt, immer in Talkshows, war an der Technischen Universität Berlin lange als Professor bis zu seiner Emeritierung tätig, Norbert Bolz, Professor Norbert Bolz. Da ist die Polizei einmarschiert bei ihm, wollte sogar die Computer beschlagnahmen, soweit ist dann allerdings, was ich gehört habe, nicht gekommen. Warum? Weil er vor über einem Jahr eine Meldung der linken Tageszeitung Taz auf X kommentierte, und zwar diesen Wokismus, diese Wachsamkeit, diese Achtsamkeit entlarvte und eben zur Kenntlichkeit entstellte, indem er sie in Bezug setzte zu Aussprüchen bzw. zu einem Ausspruch aus der Nazizeit. Also er wollte zeigen, wie dieser sozialistische Ansatz, der da in der Taz zum Tragen kommt bei dem Thema, es ging um Parteiverbote, dass dieser sozialistische Ansatz eben schon in anderen sozialistischen Zeiten, in den nationalsozialistischen Zeiten zutage kam. Also eine entlarvende, aufklärerische, kritische Sicht auf die Linke. Und da müssen Sie also in Deutschland damit rechnen, dass bei Ihnen die Polizei aufkreuzt und solche Aussagen völlig aus dem Zusammenhang reißt, weil das wird in den Kontext Nazisprache gerückt. Ich meine, jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wenn man das durchzieht, dieses Denken. Ich meine, dann dürfen Sie gar keinen Schulunterricht mehr durchführen zum Thema Nationalsozialismus. Weil dort werden Sie ja zwangsläufig Nazi-Parolen thematisieren müssen. Werden Sie zwangsläufig auch Bilder zeigen müssen. Und wenn die Bundesbehörden, wenn die Justizbehörden, wenn das Strafrecht, BK, Bundeskriminalamt, wenn die nicht mehr willig sind, den Kontext, den Zusammenhang zu berücksichtigen, wie das hier im Fall Bolz offensichtlich nicht der Fall ist, man berücksichtigt den Kontext nicht, ja, dann sind sie auch als Lehrer geliefert, wenn sie da einen entsprechenden Ansatz bringen. Dann kämen Professoren heute ins Gefängnis, wie früher etwa Ernst Nolte, hoch angesehen mit seinem Buch Der Faschismus in seiner Epoche, nach wie vor das beste Buch, das ich je gelesen habe, über die Entstehung des Faschismus, des Nationalsozialismus, ein international gefeiertes Buch. Nolte ist dann später im sogenannten Historikerstreit heftig angegriffen worden, von links, dann allerdings auch wieder rehabilitiert. Übrigens nicht zuletzt deshalb, weil ich mit ihm ein großes Interview noch gemacht habe, als Chefredaktor, der ich war in der Welt. Damals noch, als das möglich war, eine ganz andere öffentliche Atmosphäre in Deutschland. Und er erforschte eben auch den Nationalsozialismus in seinen Herkunftszusammenhängen. Das wurde ihm dann als Verharmlosung ausgelegt, was nie das Motiv dieses Professors war. Wir haben intensiv darüber gesprochen. Und heute ist das einfach militantes Strafrecht. Also wenn ein Professor in Deutschland von der Polizei behelligt wird, muss man sich schon Gedanken machen, mehr als Gedanken machen, was ist denn hier eigentlich los? Und es ist natürlich ein Stresssymptom in der Bundesrepublik. Es zeigt eben, dass die Nerven irgendwo blank liegen, dass Deutschland Probleme hat und offensichtlich, das muss man aus solchen Vorgängen schließen, wird es irgendwie brenzlig, wird es gefährlich, wenn da Probleme vorhanden sind. Das sind schon sehr unerfreuliche Tendenzen, die wir da beobachten müssen. Dann interessant, vielleicht in einem ähnlichen Zusammenhang, es gab ja jetzt diese Tagung der CDU-Spitze, Friedrich Merz, die haben sich da zusammengerauft, um herauszutüfteln, wie können wir jetzt die AfD stoppen, Merz wollte sie ja halbieren, hat sie verdoppelt, mehr oder weniger. Ist ja heute die größte Partei nach Umfrage, die stärkste Partei, auf jeden Fall die stärkste Opposition. Auf die gehen sie auch los mit den Mitteln des Staatsschutzes und so weiter. Man kommt einfach mit dieser AfD nicht zu Rande. Sagt dann vielleicht noch etwas dazu. Aber was ist das Resultat jetzt dieser Tagung? Erstens Brandmauer, das bleibt. Also Brandmauer, das ist der verlässlichste Programmpunkt dieser CDU-Regierung und auch der Partei im Moment. Alle anderen Positionen können ja da schnell geräumt werden mit einer atemberaubenden Flexibilität. Aber die Brandmauer, die steht also, an der halten wir fest. Und niemand hat natürlich die Absicht, eine Brandmauer zu bauen. Man will das nicht mehr sagen, das ist ja auch noch so ein Schluss. Wir wollen das Wort nicht mehr verwenden, aber an der Sache halten wir fest. Das ist auch wieder so etwas, was man vielleicht als Urdeutsch zu bezeichnen geneigt wäre. Ich weigere mich allerdings, solche Klischees hier zu verbreiten. Ich sage einfach, das ist entfesseltes Politikerdeutsch. Und offensichtlich glauben sie, mit dem durchzukommen. Auch da sehen sie natürlich wieder die Geringschätzung, die routinierte Überheblichkeit, dass man glaubt, die Leute seien so blöd, dass sie es nicht merken und man selber sei so klug, dass man hier die Leute täuschen kann. Ja, ist einfach das Problem hier, dieser Hochmut gegenüber dem Wähler. Aber das wird eben bestraft, sehen sie auch in den Umfragen. Aber ein anderer Beschluss, der da offensichtlich gefasst wurde, die Nazi-Keule trifft nicht mehr. Nazi zieht nicht mehr. Also muss man jetzt gegen die AfD andere Verleumdungsregister ziehen. Und das Jüngste ist jetzt, das sind Landesverräter. Die sind, stehen im Solde, im Dienste Russlands. Und die Begründung ist schon ziemlich abenteuerlich, denn die CDU-Leute leiten das ab aus Fragen, aus parlamentarischen Fragen, die da von AfD-Abgeordneten gestellt würden zum Thema Ukraine-Krieg. Also wenn Sie heute eine Frage stellen zum Ukraine-Krieg, werden Sie in Deutschland bereits der Spionage für Russland verdächtigt. Wenn einer also herausfinden möchte, ja, wie ist es jetzt eigentlich zum Ukraine-Krieg gekommen? Wie war das mit der NATO-Osterweiterung? Wie war das mit diesem Versprechen gegenüber Russland beim Abzug der Roten Armee? Aha, Sie spionieren für Russland. Sie wollen hier von unseren Behörden russische Narrative abrufen. Das ist Nachrichtendienst im Dienste des Feindes. Sie sind ein Landesverräter. Und so können wir Ihnen Ihre demokratischen Rechte, Ihr Bankkonto und alles entziehen. Ich meine, ist völlig verrückt, ist jenseitig, ist abseitig, ist himmeltraurig. Und man schaut hier aus der Schweiz fast schon mit Mitleid auf so eine Entwicklung. Ich meine, wie verzweifelt müssen Sie sein, dass sie zu solchen Maßnahmen greifen. Aber eben einmal mehr, wenn es Deutschland schlecht geht, dann werden die Politiker böse. Dann fangen sie an, mit solchen Verleumdungstechniken auf den Gegner loszugehen. Also wenn Sie heute Parlamentarier sind im Bundestag, dann am besten stellen Sie gar keine Fragen mehr, weil jede Frage kann sofort gegen Sie verwendet werden. Aber nur, wenn Sie in der falschen Partei sind. Sonst ist natürlich alles erlaubt. Da können Sie auch sagen, Stadtbild. Mir passt das Stadtbild nicht. Da hat es zu viel. Viele Menschen mit nicht deutschem Aussehen. Ich meine, was steckt eigentlich da dahinter? Möchte Herr Merz, dass nur noch blonde Menschen in den deutschen Straßen zugange sind? Nein, das würde er natürlich weit von sich weisen. Die Verwahrlosung selbstverständlich. Also eben dieser kosmetisch-geschmäcklerische Ansatz, der auch hier zum Ausdruck kommt, wir haben darüber gesprochen. Stellen Sie sich vor, ein AfD-Politiker hätte das gesagt. Das Stadtbild passt mir nicht. Den hätten Sie sofort verhaftet, weil er zu Recht alles in Also zu Recht hätte man ihn kritisiert, nicht verhaftet, aber weil man hier zu Recht gesagt hätte, ja, aber das ist ja eine pauschale Verunglimpfung, was meinen Sie denn jetzt? Wird da jeder Ausländer, den man ansieht, dass er nicht vielleicht in den letzten, dass seine Familie nicht in den letzten 2000 Jahren in Deutschland zugange war, das passt nicht ins Stadtbild. Also da werfen sie ja alles in einen Topf. Den bestens integrierten Afrikaner mit dem nicht integrierten nigerianischen Drogenhändler und so weiter. Das ist ja eine pauschalisierende Sprache, die wir ja bekämpfen wollen, die gewissermaßen in Deutschland auf dem Index, ja auf dem Index auf dem Strafrecht steht. Also ein AfDler wäre da sofort verhaftet worden, hinter Gitter gebracht, verhört. Wir hätten eine landesweite Diskussion. Jetzt haben wir sie. Das ist bestätigt. Aber eben, wenn es ein anderer sagt, ist es eben was ganz anderes. Offensichtlich. Und man kann ja nur hoffen, dass ihr da entsprechend den Leuten die Augen aufgehen. Warum bin ich trotzdem nicht verzweifelt? Warum bin ich trotzdem nicht so pessimistisch gegenüber Deutschland? Ich kann es Ihnen sagen, weil eben ich an die Menschen glaube. Ich vertraue den Menschen. Ich glaube nicht an die Politik. Ich glaube nicht, dass diese Parteien mit dieser verzerrten Wahrnehmung oder die Medien, die auch allmählich ein bisschen dahinter kommen. Die Welt hat das sehr kritisch beurteilt, diesem Fall Bolz. In der FAZ habe ich da erstaunlich wenig drüber gelesen, über diese entsetzlichen, weil das ist, da müssen die Alarmsirenen schrillen in den Medien, wenn man sich angeblich für die Freiheit einsetzt. Ich meine, auch da fällt alles zusammen. Diese Medien, die immer den Westen beschwören, die Freiheit, die Freiheit, die Freiheit. Ulf Poschardt schreibt zu Recht, die Freiheit stirbt kilometerweise. Aber eben das stört dann auch die Publizisten nicht. Aber wenn sie natürlich die Freiheit in Russland oder in China gefährdet sehen, dann ist man vor lauter Selbstgerechtigkeit der größte Freiheitskämpfer, nur nicht vor der eigenen Haustüre. Aber eben, das ist so offensichtlich. Ich meine, das ist ja auch ein Pfeifen aus dem letzten Loch jener, die sich da bedroht fühlen durch die demokratische Opposition. Und das kann keinen Bestand haben. Da steckt auch nichts dahinter, hinter dieser Inquisitionsstrategie, in dieser Teufelsaustreibungsstrategie, außer der eigenen Überheblichkeit jener, die das betreiben, steckt ja gar nichts dahinter. Und der Kaiser ist nackt, er ist längst nackt. Müsste man nur das mal aussprechen, dann fällt das schnell in sich zusammen. Das ist meine Zuf- das sind Verkrampfungserscheinungen einer Politelite, die gemerkt hat, dass ihr die Fälle davon schwimmen, aber sie schwimmen ihr davon. Und ein Lichtblick, und das wäre dann noch meine letzte Aufmunterungspille hier sozusagen in diesem düsteren Thema, ein Lichtblick ist natürlich, dass die Deutschen nicht mitmachen bei dieser Teufelsaustreibung, bei dieser Verleumdungsrhetorik. Das sehen Sie eben darin, wen Sie wählen, wen Sie in Umfragen nach vorne bringen. Und das ist weit, weit, also in bürgerlichen Kreisen. Wer mir alles sagt in Deutschland, er wählt AfD, das hat nichts mit dem zu tun, was in den Medien abgebildet wird. Und das zeigt einfach, dass die Leute sind nicht blöd. Sie durchschauen das. Sie lassen sich von den Politikern nicht für dumm verkaufen. Deshalb, ich bin qualifiziert zuversichtlich, habe hier jetzt aber schon ziemlich viel Sendezeit verbraucht. Aber Sie merken, mich beschäftigt das, mich wühlt das irgendwo auch auf. Die EU sabotiert den Frieden seit Istanbul 2022. Das habe ich in einer Zuschrift von Lothar bekommen, in ganz klarer, schneidender Art, könnte man fast sagen, messerscharf, laserstrahlscharf formuliert. Die EU sabotiert den Frieden in der Ukraine seit Istanbul 2022 und tut es beharrlich weiter mit steten Waffenlieferungen. Neuester Beweis ist das Vorhaben, russisches Geld zu konfiszieren, um Waffen zu kaufen. Waffen, Waffen, Waffen. Russland muss besiegt, Russland muss in die Enge getrieben werden und man blendet komplett aus, das ist eben Gesinnungsethik, man blendet komplett die möglichen Folgen aus. Was passiert, wenn tatsächlich diese bis jetzt zum Glück erfolglose Politik der Kriegszuspitzung, der Kriegsausweitung und nicht eben nicht der Kriegsbegrenzung, der Einhegung, ich plädiere von Anfang an dafür, diesen Krieg einzuhegen, durch diplomatische, auch durch Druck, auch durch militärische Mittel, Druck machen, ja, Gegendruck, aber Diplomatie lösen, einhegen, nicht grösser machen, aber sie wollen es grösser machen, ohne Blick auf die Risiken. Und ich erinnere einfach daran, was passiert, wenn eine Großmacht in die Ecke getrieben wird. Sie sehen übrigens in Deutschland, was passiert, wenn sich eine Regierung durch die Opposition in die Ecke getrieben fühlt oder durch die wirtschaftlichen Probleme. Dann werden die Politiker böse, dann werden sie gehässig. Wenn eine Atommacht in die Ecke getrieben wird, ja, dann steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass die Atomwaffen einsetzen. Darum können sie in diesem strategischen Glas, in diesem Terrain, wo dieser Krieg stattfindet, können sie die Russen militärisch nicht besiegen. Das ist unmöglich. Weil die werden das nicht zulassen. Die können das gar nicht zulassen. Ja, dann wird es für Russland existenziell. Und bei der EU bildet man sich ja ein, man könne Putin in existenzielle Schwierigkeiten bringen. Die haben gar nicht realisiert, wenn das tatsächlich gelänge, dann steigt das Risiko. Jetzt sage ich nicht, vielleicht schleicht er auch ab, vielleicht ist das ein Kartenhaus in Russland, bricht alles zusammen, bröselt alles zusammen. Die genau gleiche Irrvorstellung, die Putin hatte, als er in die Ukraine einmarschierte, haben all diese Traumtänzer in Brüssel, wenn sie heute nach Russland schauen, die sich aber lustig machen über die Fehleinschätzungen Russlands, dabei machen sie doch eine viel kolossalere. Das ist doch hier die Situation, mit der wir es zu tun haben. Waffen, 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 und Lothar hat recht, das ist eine Sabotagetechnik, die Produktion mit Kriegsgerät wird angekurbelt, modernste Waffen, die auch verkauft werden müssen. Und dann hat man Krokodilstränen. Oh, es gibt so viele Tote, so viel Zerstörung. Ja, wenn ihr keine Toten wollt, dann müsst ihr verhandeln, dann müsst ihr hinsetzen, dann müsst ihr vielleicht auch mal dem Teufel die Hand geben. Redet mal mit Leuten aus dem Internationalen Roten Kreuz. Das sind die, die die Leichen und die Verletzten einsammeln müssen von all den Kriegen, die andere machen. Das Rote Kreuz ist übrigens eine Schweizer Innovation. Einfach so viel zu dem, weil ja auch die Schweiz hier mit ihrer Neutralität immer wieder an den Pranger gestellt wird, vor allem durch Deutsche. Ist ja auch unglaublich. An der ETH Zürich haben sie jetzt ein Einstein-Center für Public Policy mit einem ehemaligen Robert Habeck-Mitarbeiter als Vorsitzender. Also da ist die Schweiz auch auf dem Irrweg unterwegs. EU-Staaten streiten sich über Ukraine-Finanzierung. Am EU-Gipfel konnte man sich zum Glück nicht einigen, dass von von der Leyen und Merz, ich meine ausgerechnet von den Deutschen, vorangetriebene Konfiszierungsenteignungsgebot bezüglich russischen Staatsvermögens umzusetzen. Vor allem die Belgier haben ein Veto eingelegt. Warum? Weil diese Vermögen vor allem auf dieser belgischen Clearingbank liegen und sie glauben dann zu wenig Garantien bekommen zu haben. Also nicht etwa aus einem rechtsstaatlichen Impuls heraus hat man das verweigert, sondern die Belgier vor allem, weil sie glauben, dass sie dann finanzielle Verluste zu gewärtigen hätten. Eben die belgische Skepsis beruht auf der Tatsache, dass ein Großteil der russischen Guthaben beim belgischen Finanzdienstleister Euroclear lagert. Dann Merz und der Bürokratieabbau. Der Kanzler Merz hat sich an diesem EU-Gipfel auch für Bürokratieabbau ausgesprochen. Allerdings ist da nichts passiert. Zum Glück aber auch wenig Bewegung beim Klimaschutz. Da geht es auch nicht weiter. Die EU scheint nicht in der Lage, irgendetwas bewegen zu können. Das ist zumindest erfreulicher, als wenn sie Dinge bewegen könnte, denn das sind ja meistens dann Dinge zum Schlechteren. Also sie kann es weder zum Guten noch zum Schlechten. Sie steht einfach still, Blockade, keine Beweglichkeit. Das ist auch das große Handicap dieser Organisation in einer Welt der aneinander geratenden Machtblöcke, multipolar, da müssen sie flexibel sein, die EU ist das Gegenteil. Man respektiert uns nicht mehr als geopolitische Großmacht, das ist das große Problem, das in der Diskussionssendung Maybrit Illner gestern von einigen deutschen Politikern, Beobachtern und Journalisten gekennzeichnet wurde. Gerne groß, das ist gerne Großpolitik. Ein Riesenproblem, meines Erachtens, in Deutschland. Was war der Charme der alten Bundesrepublik? Gerne klein, gerne klein. Wenn Deutschland gerne klein ist, kann ich Ihnen sagen, dann spielen Sie eine große Rolle auf der Weltpolitik. Wenn man gerne groß sein möchte, dann eine verderbliche, aber ich will hier nicht noch mehr sagen, sonst ist die Stimmung dann wirklich im Keller. Wie eine hessische Meldestelle den Fall Bolz ins Rollen brachte. Hessen gegen Hetze, das ist so ein Portal, das wird da in der Welt heute aufgeschrieben. Norbert Bolz, also dieser Fall, löst Fassungslosigkeit aus. Und Ulf Poschardt kritisiert das zu Recht, auch der direkt Betroffene. Europa muss die Trump-Einsicht nutzen. Ja, Trump, der jetzt mit Sanktionen auf Russland losgeht, ganz massiv die Ölunternehmen anpackt, wird jetzt der Ölpreis steigen, auch in Deutschland, muss man sich fragen. Und klar, bei der Bild-Zeitung ist man natürlich voll drauf, hier entsprechend jetzt mit Trump loszugehen auf Russland. Diese Wende ist auch wieder so eine Wende, aber keine grundsätzliche. Dass man jetzt diesen Friedensgipfel mal fürs Erste auf Eis gelegt hat, jetzt zieht er die Schraube wieder an. Trump ist frustriert, er merkt, er kann die Russen nicht stoppen. Putin will diesen Krieg zu seinen Bedingungen klären, weil er mit seinen bisherigen Forderungen auf Beton, auf Granit gestoßen ist. diese ganze Ukraine-Geschichte, NATO und so weiter, wir haben darüber gesprochen. Das wollen die Russen gelöst haben. Da geht es nicht einfach um Kompromisse, ein bisschen da, ein bisschen weniger da. Sie haben ihre konkreten Forderungen, die liegen auf dem Tisch seit 2022. Die Westler sind selber schuld. Sie hätten 2022 eine Einigung haben können, haben es nicht gemacht. Und die Amerikaner sind ja ursächlich mitverantwortlich, wenn vielleicht sogar hauptverantwortlich für diesen Ukraine-Krieg, weil sie eben nach dem Sieg im Kalten Krieg ihr Militärbündnis immer weiter nach Osten ausgedehnt haben. Aber darüber will man nicht reden, das ist der big snorting elephant in the middle of the room. Und solange man darüber nicht redet, und Trump versucht natürlich auch, sich darum herum zu mogeln, ja, das ist nicht mein Krieg und so, das ist Biden und so weiter, der schaut das auch sehr, sehr oberflächlich an und natürlich als Amerikaner im Interesse. Aber, und auch hier gibt es den Lichtblick, meine Damen und Herren, das ist nämlich das Interesse, das Nationale, die Wirklichkeit. Die Amerikaner haben kein Interesse, diesen Ukraine-Krieg weiterzuführen. Sie können ihn und sie wollen ihn nicht weiterführen, weil sie sind schon viel zu überdehnt auf all diesen Kriegsschauplätzen, Konfliktschauplätzen, China, Fernost, Nahost, dann natürlich die eigene, auch fürchterlich zum Teil zerrüttete Situation im Inland. Sie müssen da raus. Jetzt versucht man aber, das Ganze so zu gestalten, und Trump legt Wert darauf, dass das nicht als Schwäche ausgelegt wird. Und deshalb diese verschiedenen Dreh- und Angelwendungen, die da zu beobachten sind. Das ist meine Interpretation. Und ich wage mir nicht auszumalen, wenn die Planspiele eintreten, die man in Brüssel da zu fantasieren scheint, nämlich eben, dass man Russland tatsächlich destabilisieren könnte, dann wird es wirklich gefährlich. Dann hatten wir eine Affäre um den CDU-Abgeordneten Tilman Kuban. Der ist in einem Streit mit seiner Ex-Ehefrau drin. Da gibt es Vorwürfe um Sorgerecht. Das ist auch ein Thema, das natürlich vertieft werden könnte. Aber das kann ich jetzt hier nicht mehr weiter ansprechen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's. Wünsche Ihnen trotzdem und erst recht einen wunderschönen Tag und bleiben Sie dabei bei der Weltwoche. Wirklichkeitsbezogener Journalismus, ohne Scheuklappen, auch ohne irgendwelche Tendenzen nach da oder nach da. Bei uns ist alles möglich, es muss einfach intelligent sein und hoffentlich vernünftig. Bis bald, alles Gute, ich melde mich zurück.